Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon Martin Spiller. Ich grüße Sie. Viele Menschen haben sich den Brückentag freigenommen, um ein langes Wochenende zu genießen. Nicht aber die Demonstranten der letzten Generation. Die haben an vielen Stellen in Berlin und Brandenburg protestiert und Straßen blockiert, was einige Autofahrer die Beherrschung verlieren ließ.
Wer am Freitagmorgen mit dem Auto durch Berlin fahren wollte, hatte kaum eine Chance, ihnen auszuweichen. An insgesamt 12 Stellen haben Demonstranten der Gruppe Letzte Generation den Verkehr blockiert. Die Folge? Lange Staus, gereizte Autofahrer. Unter anderem auf der A100, dem Tempelhofer Damm und der Frankfurter Allee klebten sich Demonstranten auf dem Asphalt fest. Die Polizei konnte fast alle Blockaden bis zum Nachmittag auflösen. Nur auf der A100 an der Rudolf-Wiesel-Brücke dauerte es länger. Dort hatten sich Aktivisten laut Angaben der Polizei einen LKW gemietet und quer auf die Fahrbahn gestellt. Bei einigen Autofahrern sorgten die Blockaden für großen Unmut. Dieser Herr hat wenig Verständnis für die Aktivisten, die am Freitagmorgen vor ihm auf der Fahrbahn der B96 hocken.
Ich finde das sehr, sehr ekelhaft. Absolut nicht nachvollziehbar. Ich setze mich auch fürs Klima ein. Aber auf diese Art und Weise behindert man und schadet man nur den Otto-Normalverbraucher und nicht die Regierung. Und ich wage es stark zu bezweifeln, dass irgendjemand durch diese Taten irgendwie weiterkommt.
Bei der Klimablockade auf der Stadtautobahn in Höhe Kurfürstendamm gingen Autofahrer auf die Demonstranten los, zerrten sie von der Fahrbahn und traten auf sie ein. Die Aktivisten lassen sich von diesen Übergriffen offenbar nicht abhalten. Sie protestieren weiter gegen die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung.
Wir haben uns hier angeschlossen, weil wir hilflos zusehen müssen, wie trotz Verfassungsgerichtsurteilen die Bundesregierung nicht bereit ist, die einfachsten Möglichkeiten, die in der Schublade liegen, umzusetzen. Und wir reden hier von einem Tempolimit, wir reden von vielleicht mal einem autofreien Sonntag. Wir haben sowas alles schon gehabt.
Das sagt einer der Aktivisten, die am Freitagmorgen die B96 im Wedding blockiert haben. Auch vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft Neuruppin gab es heute eine Aktion der letzten Generation. Mit Stahlketten um ihre Hände knieten 6 Mitglieder der Gruppe vor der Eingangstür nieder, um sich der Staatsanwaltschaft symbolisch auszuliefern. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen die letzte Generation wegen des Anfangsverdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Hintergrund sind der Behörde zufolge Attacken von Klimaaktivisten auf Anlagen der PCK-Raffinerie in Schwedt seit April 2022. Die Staatsanwaltschaft Berlin hält diese Ermittlungen allerdings für nicht gerechtfertigt.
RBB-Reporter Karl Winterhagen. Brandenburg gilt als brandgefährdet mit seinen sandigen Böden und dem immer noch hohen Kiefernanteil. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 500 Brände. Rund 1400 Hektar Wald wurden dabei stark geschädigt oder vernichtet. Ohne den Mut und die Einsatzbereitschaft der vielen Freiwilligen und Berufsfeuerwehren wäre der Schaden allerdings noch sehr viel größer. Deshalb empfiehlt der vor kurzem veröffentlichte Waldbrandschutzbericht, die Ausbildung der Feuerwehren zu verbreitern. Dafür aber bräuchte es mehr Standorte. RBB-Reporter Thorsten Südow hat die Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt besucht.
Also Jens, setzt jetzt einmal mittig an.
Wie wird ein hydraulisches Rettungsgerät richtig eingesetzt? Das ist Ausbildungsthema für etwa 20 Gruppenführer von Betriebsfeuerwehren auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. 110 Frauen und Männer können dort in einem Durchgang Feuerwehrkenntnisse erwerben oder vertiefen. Die Anforderungen an Mitglieder freiwilliger Feuerwehren, aber auch an Verwaltungen und Krisenstäbe werden immer umfangreicher, beschreibt Rolf Fünning, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes.
Ein Waldbrand ist halt völlig anders als ein Wohnungsbrand. Da haben wir in den letzten Jahren noch wirklich nicht allzu viel Ausbildungskapazitäten drauf verwendet. Das müssen wir jetzt alles nachholen. Wir arbeiten mittlerweile in der Waldbrandbekämpfung viel mit Luftunterstützung. Mit Hubschraubern auf jeden Fall. Drohnen werden eingesetzt, sodass die Landesfeuerwehrschule einen Lehrgang aufgelegt hat. Luftkoordinator.
3,5 Jahrzehnte nach der Wende würden viele erfahrene Feuerwehrangehörige in den Ruhestand gehen. Das bedeutet eine hohe Nachfrage nach Ausbildungskursen im Retten, Bergen, Brandbekämpfen, schildert Heinz Rudolf, Leiter der Brandenburger Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt.
Wir haben derzeit etwa im Angebot 20.000 Schülertage. Die Anwesenheit eines Lehrgangsteilnehmers pro Tag ist ein Schülertag. Der Bedarf ist knapp doppelt so hoch. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen zweiten Standort mit 96 Lehrgangsplätzen.
Im 2019 geschlossenen Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung für einen weiteren Feuerwehrschulort stark gemacht. Da müsse Wort gehalten werden, sagt Feuerwehrverbandschef Fünning.
Seit Jahren ist ein zweiter Schulstandort in Wünsdorf im Gespräch. Die Landesregierung muss jetzt endlich entscheiden, dass wir den zweiten Standort dort bauen können. Geld muss zur Verfügung gestellt werden.
Von 25 Millionen Euro Investitionssumme ist die Rede. Skizzen und Vorplanungen existieren. Wann der Baustart erfolgen könnte, sei noch nicht klar, so Innenstaatssekretär Markus Grünewald.
Personelle, finanzielle, organisatorische Ressourcen müssen noch erschlossen werden, gemeinsam mit der Finanzministerin. Aber was die Planungen und was die Strukturen betrifft, sind wir relativ weit.
Die Zeit drängt. Brandenburg bleibt Waldbrandgefahrengebiet Nummer 1 in Deutschland. Und für den Brandfall sind mehr gut ausgebildete Feuerwehrleute erforderlich.
Brandenburgs Feuerwehren fordern deshalb einen zweiten Ausbildungsstandort. Darüber berichtete Thorsten Südow. Es gibt Reis aus Brandenburg, genauer aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin. Dort nämlich wurde 1 Hektar Land unter Wasser gesetzt und vor einer Woche Reis angebaut. Das ist erstmal ein Versuch, aber wenn es klappt, wäre es eine kleine Sensation, berichtet RBB-Reporterin Lisa Steger.
Das erste Reisfeld Brandenburgs ist so groß wie ein Fußballfeld. Ein Acker, der unter Wasser steht, es ist 2 bis 3 Zentimeter tief. In der Mitte ragen Pflänzchen heraus, ordentlich in Reihen. Landwirt Guido Leutenegger von der Firma Naturkonkret ist zufrieden.
Stand heute ist es absolut perfekt.
Früher schwammen hier Karpfen, doch der Absatz stockte, jetzt also Reis. Leutenegger und sein Team haben den Teich trockengelegt, den Boden aufgelockert, 85.000 Reissetzlinge angepflanzt und auch Reis gesät, um zu testen, welche Methode besser funktioniert, sagt Leutneggers Kollegin Wiebke Fuchs.
Wir müssen die Teiche mit den Reispflanzen einmal wöchentlich für 2 Stunden jäten, also wie man es klassisch aus dem Gemüsebau kennt, und dann ist das eigentlich schon alles.
Ein erster Reisanbauversuch vor 3 Jahren scheiterte, weil die Bauern die Reispflanzen zu sehr unter Wasser gesetzt hatten. Den Fehler wollen sie nicht wiederholen. Wenn alles klappt, ist der Reis Ende September oder Anfang Oktober erntereif, so Wiebke Fuchs. Die Erntemenge ist schwer vorherzusagen.
Wir rechnen momentan so um die 5 bis 6 Tonnen tatsächlich. Das ist auch noch sehr hoch gehangen. Aber auch da geht es darum, es ist ein Versuch. Wir müssen uns einfach überraschen lassen.
Mit den Discounterpreisen 1 bis 2 Euro pro Kilo kann der Linumer Reis auch bei guter Ernte nicht konkurrieren, räumt Guido Leutenegger ein. Grund sind die Lohnkosten. Er hat deswegen andere Vertriebswege im Kopf.
Ja, das sind einerseits Hofläden, die hier es mehrere gibt, dann kann es auch die regionale Gastronomie sein.
Damit im Herbst Reis made in Brandenburg auf dem Teller landen kann, darf der Sommer nicht zu kühl werden, sagen die Landwirte in Linum. Am Wetter könnte es scheitern, glauben auch Agrarexperten der Humboldt-Universität Berlin. Wenn allerdings der Versuch klappt, wäre es eine Sensation. Das nördlichste Reisfeld der Welt.
Reis made in Brandenburg. RBB-Reporterin Lisa Steger hat das Projekt vorgestellt. Am Wochenende soll es wärmer werden in Berlin und Brandenburg. Heißt, es zieht viele in die Gärten. Und falls Sie da noch Inspiration suchen für eine Nachpflanzung, eine neue Rabatte oder eine ausgefallene Gartendeko, dann sind Sie an diesem Wochenende in Cottbus genau richtig. Beim Gartenfestival im Branitzer Park, dem Meisterwerk des berühmten Gartenfürsten Pückler. RBB-Reporterin Anja Kabisch hat sich dort umgeschaut.
Die weißen Pagodenzelte leuchten schon von Weitem und verbreiten ein fast schon fürstliches Ambiente. Dazwischen viele Stände mit Kräutern, Stauden, Sträuchern, Bäumen, Gartensteckern und anderer Deko. Mehrere Besucher kommen mir mit Körben und Tüten voller Blumen entgegen. Den Eintritt von 9 Euro finden sie akzeptabel.
Für mich lohnt sich das. Von allem ein bisschen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, und für alle denke ich mal was dabei.
Na, ist immer schön. Hier findet man immer mal was Neues. Vor allem die Atmosphäre ist immer wieder schön.
Auf jeden Fall wollen wir hier was schauen und uns Inspiration holen. Schlucke ich gar nicht bei dem Preis.
Jedes Jahr. Da wird extra Urlaub genommen dafür. Im Raritäten.
Das Spezielle.
Das Besondere, vielleicht auch ein bisschen das Exklusive. Das hätte auch Pücklers Gärtnerherz jubilieren lassen. Ist sich Stefan Körner, Direktor der Pückler Stiftung, sicher.
Pückler war notorisch pleite, denn er liebte Gärten zu gestalten und anzulegen. Und er hätte, glaube ich, sehr viel Geld hier gelassen. Denn die Dinge sind so außergewöhnlich und besonders und nicht überall zu finden. Und das ist das Konzept, dass wir hier wirklich außergewöhnliche Dinge präsentieren.
Ganz besonders außergewöhnliche Exponate zeigt auch der diesjährige Blumenstrauß. Ansteckwettbewerb unter dem Motto Pöcklers blühende Oase. Die Besucher können bis morgen ihre Favoriten bewerten. Schirmherrin Elke Gräfin Pöckler hat die Gestecke schon in Augenschein genommen.
Es ist wunderschön. So originelle Ideen. Ein kleiner Bistrotisch. Da ist in die Platte eingelassen eine Reihe mit Wildblumen. Dahinter stehen zwei Gläser und eine Flasche Rosé.
Kulinarisch wird auch viel geboten. Es gibt Lesungen und Konzerte. Doreen Goethe von Pool Production verspricht ein Programm für die gesamte Familie.
Man kann auch Gondel fahren, die Kinder können die Baumleiter erklimmen oder beim Kalligraphen sich austesten. Es ist für jeden, glaube ich, was dabei.
Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, am Wochenende das Gartenfestival im Park Branitz, das geht noch bis zum Sonntag in Cottbus. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, den es übrigens auch als Podcast gibt. Und den können Sie abonnieren in der App der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.